Gestern haben wir aufgehört, ne? Mit dem Raum der Stille. Fange ich heute an mit dem Geist, der im Frieden ist. Wenn ihr nach dem Glück sucht, dann hört auf, dem Glück hinterherzulaufen. Denn alles, was ihr braucht, zum Glücklichsein, ist immer schon hier und jetzt vorhanden. Aber was heißt das? Der Geist, der in sich ruht, ist im Frieden. Er ist zufrieden. Und ist die Quelle seines eigenen Glückes und seiner eigenen Zufriedenheit, seiner eigenen Freude. Okay.
Punkt.
Ja, ein Bild dazu hat mir vor kurzem jemand gegeben. Der Bodensee. Der schöne Bodensee. Auf dem ist ja alles Mögliche los. An der Oberfläche, ne? Passiert vieles. Aber, habe ich mir sagen lassen, wenn man 60 Meter hinuntergeht, der Bodensee ist recht tief an den Stellen, also wenn man 60 Meter erreicht, dann hat das Wasser dort immer die gleiche Temperatur von 5 bis 6 Grad. Das Wasser ist immer ruhig und man ist auch immer klar. Und zwar so klar, dass man es scheinbar trinken kann. An der Nordseite vom Bodensee wird das Wasser ungefähr auf 60 Meter Tiefe angezapft. Irgendwo an der Nordseite des Bodensees, auf der deutschen Seite. Und muss dann scheinbar kaum noch gefiltert oder bearbeitet werden. Es geht direkt fast direkt ins Trinkwasser. Und das ist ein schönes Bild. Wird mir so als Bild angeboten. Es ist, wie man sich das vielleicht ausmalen kann, wie es ist wie mit den tieferen Schichten des Geistes, unseres Geistes, unseres Herzens. Wenn wir nur tief genug runtergehen, um der Metapher eine Richtung zu geben, in die Tiefe gehen, dann gibt es dort Schichten in unserem Sein, die sind immer klar, ruhig. Im Frieden. Egal, was sich auf der Oberfläche passiert, tiefer runter ist der Bodensee, ist das Wasser scheinbar nicht davon beeinflusst. Wenn wir aber den Kontakt verlieren oder nicht haben, aus welchem Grund auch immer, uns dessen nicht bewusst sind oder nicht realisieren, den Kontakt nicht leben können, nicht haben, dann oder andersrum gesagt, was halt normalerweise scheinbar der Fall ist, dass wir diesen Kontakt nicht haben. Und wenn das der Fall ist, oder weil das der Fall ist, wir stattdessen halt uns mit den Dingen beschäftigen, die sich an der Oberfläche abspielen, wo es schön bunt ist und immer was los ist und was passiert. Mit dem Inhalt unserer Erfahrung sozusagen. Das Problem ist, um von der Metapher vom Bodensee, wie im Bodensee natürlich auf der Oberfläche immer schön was los ist und es vielleicht interessant und es uns fasziniert und anzieht, aber es ist natürlich nicht stabil und es ist nicht immer klar und trinkbar, das Wasser an der Oberfläche vom Bodensee und da ist viel los und wenn wir den Dingen hinterherjagen und dort noch, dann haben wir natürlich keine Ruhe da drin. Ne? Da haben wir echt interessante Erfahrungen, jede Menge. Schöne Erfahrung, nicht so schöne Erfahrung. Aber tiefen bleibenden Frieden und innerer Klarheit kann uns das nicht geben. Und so ähnlich, können wir es übertragen, ist es wie der Buddha, das sagt in seinem Ansatz von den vier edlen Wahrheiten. Ne? An der Oberfläche, an den Erscheinungen unseres Bewusstseins oder unserer Erfahrung, da ist viel los. Da gibt es angenehme Erfahrungen, unangenehme Erfahrungen auf der ganzen Skala von unerträglich bis unerträglich schön und irgendwo dazwischen. Das ist so. Das ist nicht richtig oder falsch oder sonst was. Das ist so. Das Problem ist, wenn wir nichts anderes kennen und meinen, dass wir bei diesen Erfahrungen nach unserem Glück oder Frieden suchen, dann können wir dabei nur frustriert sein. Das können halt diese Erfahrungen uns nicht geben. Weil sie halt zunächst mal einfach, das ist so die erste der erste Hinweis sozusagen, dass das Buddha halt, weil sie vergänglich sind. Also einige von den Gefahren sind, finden wir eh von vornherein nicht schön. Da sucht man natürlich dann normalerweise jedenfalls auch nicht nach Glück oder Frieden. Aber selbst die positiven Erfahrungen, das, was an sich nicht in sich selbst leidhaft ist oder leidhaft erscheint, ist halt nicht perfekt. Das heißt, es kann uns eine momentane Befriedigung geben, es kann uns eine schöne Erfahrung geben, aber es kann uns nicht sättigen, es kann das Herz nicht wirklich in den Frieden bringen. Es ist fast wie so ein Teufelskreis, könnte man sagen. Das wäre sozusagen die Paticca Samuppada, Dependent Origination, oder auf Deutsch, bedingte Entstehung, ne, des Leidens, in der Leidensrichtung. Ne. Die geistigen Aktivitäten, Sankharas, beeinflusst von Ignoranz, von Unwissenheit, das Nicht-Erkennen, das Nicht-Kennen unseres des Friedens in den tieferen Schichten, konditioniert unsere Bewusstsein in der Art und Weise, dass wir nach dem Glück an der falschen Stelle suchen und möglicherweise da insistieren und deshalb immer in Bewegung bleiben, wie der Hamster im Rad. Läuft immer weiter, denkt, der kommt irgendwann an, kommt er nicht von der Stelle. Das ist das Rad des Samsara. Das hört nicht auf. Das ist dem Buddha wichtig, das für uns so darzustellen, weil laut dem Buddha, das Versprechen oder die Behauptung des Buddha ist ja, dass es diesen einen unbedingten Frieden und eine unbedingte sich selbst erhaltende Quelle eines inneren Wohlseins, eines inneren Glückes, dass es die durchaus gibt, dass sie durchaus möglich ist. Er spricht eben davon, dass der Bodensee nicht nur eine Oberfläche hat, sondern mindestens 60 Meter tief ist. Ja, dieses Glück halt nicht an dieser Oberfläche, nicht in den Dingen, in den Erfahrungen, die wir haben können, zu finden ist. Und das ist wichtig zu wissen, damit wir von diesen Erfahrungen nicht zu viel erwarten. Sonst sind wir natürlich immer wieder frustriert. Es geht also nicht darum, der Buddha ist nicht ein Miesepeter. Und wenn der Buddha sagt, alles was kommt und wieder geht, ist Leiden, wie das manchmal etwas unbeholfen vielleicht übersetzt wird ins Deutsche. Er spricht ja von Dukkha. Ne? Dukkha, erinnern wir uns, ist diese Achse, die nicht richtig in der Nabe steckt. Das heißt, der Wagen holpert. Das liegt in der Natur der Dinge. Diese Achse, die ist so. Aber er spricht eben auch davon, dass wir von diesem Wagen absteigen können. Das heißt nicht, also dass er sagt, dass alles, was kommt und geht, alle Erfahrungen, die wir haben können, alles, womit wir uns, also alles, was wir erleben können, alles, womit wir uns auch auf eine oder andere Weise identifizieren können, also alles, was von dem wir glauben können, dass wir es haben können oder sein können oder werden können, dass das irgendwie alles, ja, Leiden ist, also an sich schmerzhaft ist. Leiden, Dukkha, ist relativ. Er ist sich natürlich durchaus bewusst und redet davon, dass einige Sachen sind, da sind schöne Erfahrungen, da sind freudvolle Erfahrungen, genauso wie leidhafte Erfahrungen. Das Problem ist, Dukkha ist halt relativ, das heißt letztendlich nur, dass nichts davon perfekt ist, also nichts davon uns diesen perfekten Frieden geben kann. Also im Vergleich dazu, zu dieser Möglichkeit, ist auch die allertollste Erfahrung, die tiefste Jhana, tiefste Vertiefung, die er endlich vielleicht erreicht und ja, was immer ihr vorstellen mögt, also das Schönste, was ihr vorstellen könnt oder was ihr erfahren könnt, ist immer halt immer noch eine Erfahrung. Das heißt, die Erfahrung als Erfahrung ist natürlich immer noch, kann es nicht bleibenden Frieden geben, weil sie vergänglich ist. Vergänglich ist die eine Seite davon, noch etwas subtiler vielleicht, wie der Buddha es beschreibt, das ist eben, dass sie auch deshalb, also zusammengesetzt ist, abhängig ist von anderen Dingen. Alles, was wir erfahren können, ist auch wieder, alle Dinge sind zusammengesetzt und abhängig von anderen Dingen. Prozesse, die abhängen von anderen Prozessen, die sich gegenseitig unterstützen. Das ist also dieses manchmal auch so beschriebene, das Netz des Indra oder so, ne, dass alles miteinander verwoben ist. Und manchmal nehmen wir das was auf wie die wunderbare Tatsache, dass es diese Interdependenz von allem, ne, wir sind alle miteinander verbunden. Das ist natürlich auch so eine schöne Seite, wenn man das richtig betrachtet. Besser als völlig isoliert zu sein. Oder, ne, wenn man aus der heute ja so verbreiteten Gefühl der Isolierung und Einsamkeit und Fragmentierung halt kommt. Aber die gegenseitige Verbundenheit aller lebenden Wesen hat damit zu tun, dass wir uns alle gegenseitig auffressen. Also nicht alle, ihr seid wahrscheinlich nicht. Die meisten westlichen Buddhisten sind ja Vegetarier, aber habe ich gemerkt, dass die Thais nicht unbedingt immer Vegetarier sind. Aber das ist eben auch, was der Buddha beschreibt, diese gegenseitige Abhängigkeit, heißt das. Aber eben auch genau, wenn wir es einfach direkt näher halt untersuchen, das benutzen wir als auch als Orientierung für unsere Untersuchung, unsere direkten Erfahrung. Alles, was wir erfahren, kommt und geht und ist irgendwie miteinander verwoben und abhängig. Und von daher kann es nicht eine unabhängige, stabile Erfahrung des Glückes geben, kann es natürlich, nebenbei gesagt, eben auch keine unabhängige, stabile Grundlage für ein unabhängiges Selbst geben. Ne? Dieses damit verknüpfte und so subtile Konzept, Anatta, Selbst, was das heißt. Ne? Muss man natürlich auch sehen, in dem Kontext, als der Buddha gelehrt hat, also Atta, hat natürlich auch speziell was zu tun mit einer Ausrichtung, einer prädominanten Ausrichtung der spirituellen Orientierung in Indien, unser wirkliches Selbst zu finden. Und für dieses wirkliche Selbst gab oder gibt es dann natürlich Kriterien, nicht dass es unabhängig ist, nicht angegriffen werden kann von den Unsicherheiten, von den Kalamitäten, dass das ein Fünkchen vom Licht Gottes oder so ist, was sich vielleicht wieder mit Gott vereint und in sich perfekt und unabhängig ist und daher eine Quelle des Friedens, weil wir es dann nur finden, was dieses ist. Der Buddha hat eine andere Richtung vorgeschlagen im Suchen. Erstmal zu schauen, ob in unserer Erfahrung überhaupt irgendwas, was wir erfahren können, ob das etwas ist, was wir wirklich erfahren können, was diesen Kriterien halt standhalten kann. Er hat es uns sozusagen als Aufgabe gegeben, das zu hinterfragen. Das ist also die erste Wahrheit, von der Buddha spricht, ne? Dieses Dukkha, was er beschreibt. Das manchmal übersetzt wird, alles ist Leiden. Also alles ist letztendlich jede Erfahrung, alles ist wirklich letztendlich imperfekt in diesem Sinne, kann nicht Perfektion geben. Manches ist schön, manches nicht so schön. Okay. Also es ist kein Problem. Aber es ist so. Das Problem ist, wenn wir aus unserer Unwissenheit halt zu viel in das, was Erfahrungen uns geben können, halt investieren, wenn wir dort nach bleibendem Glück suchen, bewusst oder unbewusst. Dann werden wir halt immer wieder enttäuscht sein. Und das ist, was der Buddha als die zweite Wahrheit betrachtet. Also es ist der Geist, der aus sich, aus seinem inneren Frieden herausgekommen ist und immer da draußen fasziniert ist, beschäftigt an den Sachen. Sobald wir das tun, stellen wir uns in diese prekäre Situation. Das Gefühl eines, dass da draußen irgendwie etwas ist, was wir entweder haben müssen, damit wir endlich komplett sind, irgendwo fehlt was. Etwas fehlt uns noch zu einer Perfektion und wir gucken, welche Teilchen vielleicht wir da draußen brauchen, um die Löcher zu stopfen, die wir empfinden, oder Sachen, die wir loswerden müssen. Oder Erfahrungen, die wir noch brauchen. Das ist, was er bezeichnet als in dieser dreifachen Form von Tanha. Kamatanha, Bhavatanha, Vibhavatanha. Kamatanha ist einfach Tanha, es heißt eigentlich übersetzt Durst. Und Kamatanha wäre Durst nach Sinnesbefriedigung. Bhavatanha ist also ein bisschen subtiler, Durst nach Sein oder Werden, also hat mehr zu tun mit Selbstbild, Karriere, uns verbessern, vielleicht auch Sachen wie Macht ansehen, was wir aus uns machen können oder könnten. Und wie Bhavatanha wäre das Gegenteil von Bhavatanha, also mehr die Aversion, ein Teil von Sachen, die wir uns vielleicht loswerden wollen, die uns nicht gefallen. Und man könnte im Grunde natürlich auch das Gleiche bei Kamatanha, könnte man da auch eine negative Version machen, also die Erfahrung, Sinneserfahrung, die wir von uns fernhalten wollen, die wir als schmerzhaft oder schädlich empfinden. Oft wird das auch vereinfacht übersetzt als, okay, die Ursache des Leidens ist unser Verlangen, Desire auf Englisch. Und also als guter Buddhist muss ich all mein Verlangen aufgeben, dann habe ich kein Verlangen mehr nach den Dingen der Welt, die kommen und gehen, die ja eh alle leiden sind. Und dann bin ich fein raus. Aber das hört sich irgendwie langweilig an, oder? Dann kommt dann natürlich dann auch mal so eine Frage, ja, wenn ich überhaupt kein Verlangen mehr habe, und Also Buddhisten, die wollen irgendwie, die finden, die Welt ist blöd, alles Leid, bloß raus hier. Und der Weg ist kein Verlangen mehr nach nichts mehr, da wird man ja irgendwie so ein, ja, das ist dann Nibbana, ne? Da sitzt man so, das ist mehr wie ein Hamster, jetzt aus der Brate ist ein Hamster im Koma. Interessiert nichts mehr, keine Motivation, wo will ich da wirklich hin? Ist okay für die Buddhisten. Und das wird oft auch so ein bisschen so, selbst in höherer Kultur, nicht nur in populärer Kultur, aber oft halt so falsch verstanden oder irgendwie präsentiert oder so. Das Nibbana ist, also wenn ihr in euch so einen Joint reinbrönst, dann Nibbana. Oh, Nibbana. Aber Verlangen an sich, wir müssen natürlich auch natürlich vorsichtig überhaupt mit Worten sein, was die genau für uns bedeuten, ist nicht das Problem. Auch Verlangen, wie viele andere Dinge, besteht ja natürlich auf einer, so auf einer Skala, sagen wir, auf einer Bandbreite. Wir haben da auch, ja, vielleicht nicht so eine verfeinerte Sprache für, aber auch verschiedene Begriffe. Und ich denke, es ist nicht Zufall, dass der Buddha hier bei diesen vier edlen Wahrheiten Durst benutzt hat für Verlangen. Also Verlangen gibt's auf, fängt an mit Interesse. Ne? So auf, es ist so im Grunde auf eine unterschiedliche Intensität von Interesse, Enthusiasmus passt da rein vielleicht, Verlangen, Sehnsucht, Durst, was gibt es noch? Ja, im Englisch haben wir Craving, dieses Wort Craving. Oder so, ne? Und Leidenschaft, ja, gut, das wäre Passion. Ne, im Englisch, aber, ja. Aber zum Beispiel, das ist auch interessant, zum Beispiel Passion, kommen wir auch noch drauf zurück. Durst impliziert also etwas wie, wenn wir Durst haben, dann ist wirklich das Gefühl, es ist nicht nur ein mildes Interesse auf etwas, sondern wir haben wirklich, also wir brauchen das, sonst haben wir das Gefühl, ja, wenn es wirklich um Durst geht, dann geht es wirklich um Leben und Tod. Wenn man das auf die Psychologie überträgt, ne, von einem physischen Durst, ist das Druck hinter, ne, also wirklich, wo wir wirklich auch dieses... Also einmal gibt es so eine Skala, eine Bandbreite von der Intensität, und dann gibt es natürlich auch, kommt es natürlich, gibt es, kann man natürlich dieses selbst den Durst, genau wie das Interesse, natürlich auch definieren über das Objekt. Ja? Also der Buddha unterscheidet durchaus auch zwischen heilsamen Verlangen und unheilsamen Verlangen. Ja? In der Tatsache ist sogar dieses Konzept von heilsam und unheilsam, das ist eine Übersetzung von Kusala, Akusala, ist das grundlegende Konzept, was der Buddha anbietet als Werkzeug für unsere spirituelle Arbeit, um zu reflektieren und unsere Erfahrungen zu untersuchen. Es ist nicht, nicht selbst oder Leerheit oder diese faszinierenden Konzepte, die sehr verfeinert sind, die kommen irgendwo vielleicht mehr so ganz am Ende. Aber für den ganzen Weg, von Anfang bis Ende, als grundlegende Kategorie, was der Buddha anbietet, ist es Kusala Akusala. Untersucht eure Erfahrung und vor allem auch eure Antriebe, eure Motivation, euer Verlangen, eure Sehnsucht, auch euren Durst nach dem Kriterium, ist das Objekt, wonach ich Verlangen empfinde, ist das heilsam oder unheilsam? Also wurzelt das in diesen drei unheilsamen Wurzeln von Ignoranz, Unwissen und... da haben wir jetzt wieder Greed. Gier, na da haben wir mal, das ist ein schönes Wort, genau. Gier oder Hass, Aversion, oder beziehungsweise neigt es dorthin und fördert es das, oder ist es geneigt zur Verminderung von Unwissenheit, Gier und Aversion oder Hass? Also erstmal ist eben nicht mal dieses Verlangen das Problem, weil... Wo unser Verlangen ist, in welcher Form auch immer, das ist ja unsere Energie. Über Energie hatten wir gestern gesprochen und die brauchen wir. Ohne Motivation passiert nichts. Da seid ihr, kommt ihr auch gar nicht mal hierher. Nun sitze ich hier vorne. Wir haben sich doch alle angemeldet. Wieso kommt keiner? Wir haben alle vier edlen Wahrheiten gelesen, war falsch gelesen und haben gedacht, Verlangen ist das Problem. Ich habe keinen, also gehe ich nicht ins Kloster, das ist ja Verlangen. Das würde ich erstmal, das lasse ich erstmal los. Ich muss als Buddhist ja loslassen. Bitte. Und bleib zu Hause. Und dann guck den davor an. sondern wir brauchen natürlich, also wir brauchen diese Energie, um überhaupt was zu tun. Auch für die Praxis brauchen wir Motivation. Ne? Also das ist die Idee also mit dem Kusala. Wir müssen aufpassen, wo wir vor welchen Wagen wir unsere Pferde spannen. Egal, ob die Achse jetzt hat oder nicht. Aber wo geht's hin, ne, mit unserem heutigen Wagen? In welche Richtung wir wandern? Und auch selbst wenn unser Verlangen, was es ist, jetzt nicht unbedingt spiritueller Enthusiasmus ist, der Buddha hat auch dafür ein Wort, Dhammachanda, statt Kamachanda, Kamachanda, wo wir Enthusiasmus für Schokoladenkuchen, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Dhammachanda ist was anderes. Beides Chanda, aber es definiert sich über das Objekt. Aber selbst wenn es Kamachanda ist, muss kein Problem sein. Es muss kein Problem sein, solange wir dem nicht anhaften, also ausgeliefert sind, also das Glauben. Das Problem ist eigentlich erst, wenn wir der Botschaft von unserem Verlangen Glauben schenken. Dann kann es zu einem Problem führen, jedenfalls. Das ist, wo es anfängt, wirklich problematisch zu werden. Weil das Verlangen sagt ja eigentlich, hat ja so die Nachricht so, du brauchst das. Du brauchst das wirklich. Also es ist so, ja, ist nicht gut genug. Da ist noch ein Loch in deinem Bauch und das hat genau die Form des Schokoladenkuchens, oder von dem wir wissen, dass er übrig geblieben ist und der unten im Kühlschrank steht und du brauchst den. Der ist für dich gemeint. Aber der Abhinanda hat gesagt, wir sollen, das darf man nicht essen hier. Und dann kommen die Justifications, die Rechtfertigung. Und da gibt es eine schöne Geschichte, die kriege ich nicht mal so ganz zusammen, aber aus die Ajahn Amaro erzählt, ich übersetze sie so frei in das Umfeld von Dhammapala, da finden sie ihn, ja, und dann am Ende dann folgen wir der Botschaft und gehen wir runter und schleichen uns an den Kühlschrank und öffnen die Tür und tatsächlich, da steht noch der Schokoladenkuchen, der auf mich gewartet hat, und dann plötzlich hören wir hinter uns Schritte die Tür. Und kommt ein Mönch in die Küche und sagt, hallo. Ich wollte gerade mal gucken, ob wir noch genug Sachen für Frühstück haben. Also ist, wenn unser Gewahrsein, unser Herz, die so viel Kraft hat, dass es wirklich zu einer Zuflucht geworden ist, dann können wir das Verlangen empfinden nach Schokoladekuchen und sagen, und das ist okay. Vielen Dank, ich bin komplett. Das Leben ist okay, wäre okay, wenn ich jetzt hier sitzen würde, dann hätte ich kein Verlangen nach Schokoladenkuchen, komplett. Aber selbst mit dem Verlangen Schokoladentorte ist okay. Ich muss nicht, das heißt nicht, ich muss also dieser Botschaft folgen, dass ich jetzt dahin muss und mir die Schokoladentorte reinziehe, sondern ich kann zufrieden sein mit dem, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Und dazu gehört jetzt das Verlangen nach Schokoladekuchen. Es ist wie, wenn sich das Rad, Samsara-Rad, im Leerlauf dreht. Wir springen nicht drauf, das kann sich drehen. Aber wir. Und das wäre im Grunde schon, ja, vielleicht eine Erfahrung der dritten Wahrheit, Cessation oder das
Aufhören.
Nicht sehr aufregend. Aufhören. Aber gut, diese dritte Wahrheit, das Enden des Leidens, es schlägt nicht an bei uns, ne? Sondern es läuft leer. Was zum Leiden führt, ist unsere Anhaftung an das Verlangen. Dass wir also eben nicht diesen Raum da rundherum haben, den das Gewahrsein uns geben kann. Dass das Verlangen erkennt, ist kein Verlangen. Das ist das, was wir erkennen müssen. Das ist der erste Schritt, das zu sehen. Und wenn wir dann einen ersten Fuß im Gewahrsein haben und nicht mehr mit beiden Füßen im Verlangen stecken, wenn wir mit beiden Füßen im Verlangen stecken, dann zieht uns das weg. Aber wenn wir einen Fuß auf dem Trockenen haben, dann können wir sehen, aha, da zieht was an meinem linken Bein. Aber wenn mein Standbein in der Erkenntnis fest genug ist, dann brauche ich dem nicht zu folgen. Dann ist da ein gewisses Aufhören, obwohl das Verlangen natürlich noch da ist. Aber es ist wie ein Feuer, was ich nicht fütter. Oder was ich nicht anfasse, also verbrenne ich mich nicht. Okay, also Metaphern sind immer ein bisschen schief, weil das ist das Problem. Das Verlangen brennt natürlich und kann sehr überzeugend sein. Mit manchen Dingen kann das einfach sein. Aber manchmal können wir das erkennen und beides ist da. Und wir haben zwei Seelen in unserer Brust. Ne? Die eine rennt und zieht, will zum Schokoladenkuchen und die andere sieht und weiß es vielleicht besser. Und die Frage ist, wer gewinnt? Und oft ist der innere Hund halt stärker, das innere Hähnchen oder Frauchen. Und dann haben wir so dieses Gefühl der hilflosen Achtsamkeit. Ne? Wir sehen, was wir tun, was wir jeden Moment tun werden. Wir haben sogar genug Erkenntnis, um zu wissen, dass es dummes Zeug ist, was wir da gleich anstellen, aber wir können es nicht lassen. Und hinterher tut es uns vielleicht, wahrscheinlich dann natürlich meistens auch wieder leid. Weil dann, wenn wir jetzt das Feuer gelöscht haben mit dem Schokoladekuchen, dann ist wieder mehr Ruhe, dann ist auch mehr Klarheit da und dann fühlt sich das gar nicht so gut an, wie das Verlangen uns das vorher ausgemalt hat. Aber das war so überzeugend. Es hat so viel Zugkraft gehabt, dass unser besseres Wissen halt nicht gereicht hat. Und deshalb gibt es die vierte Wahrheit. Deshalb brauchen wir einen Übungspfad. Das Herz muss geschult werden, muss geläutert werden, wenn das ein bisschen altmodisch heißt. Path of Purification, Erläuterung des Herzens. Weil oft wir halt entweder nicht genug Klarheit haben, wir sehen nicht wirklich, wo wir anhaften und wo wir loslassen müssen. Wir haben eigentlich so eine Idee von loslassen, aber oft versuchen wir an der falschen Stelle loszulassen. Oder wir haben einfach nicht die innere Kraft, die innere Stärke, die inneren Ressourcen, um das wirklich zu tun. Und so wieder besseren Wissens bleiben wir auf dem Rad und laufen den Dingen weiter hinterher. Wenn wir anfangen, diese Freiheit zu erfahren, und das fängt damit an, überhaupt erstmal die Möglichkeit des Gewahrseins wahrzunehmen, zu erkennen, die uns diese Möglichkeit gibt, zuzulassen, die Dinge so zu erfahren, wie sie sind, aber ihnen nicht folgen zu müssen. Heißt nicht, eben dass wir uns deshalb, wie es in einer Frage hier lautet, dass es dann heilsam ist, sich gar nicht auf angenehme Dinge, freudebringende Sachen einzulassen, ob das unheilsam ist. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Das würde ich jedenfalls nicht empfehlen. Dann werden wir zum Miesepeter. Und das können wir wahrscheinlich eh nicht. Es ist nicht der Weg zur Befreiung, das werden wir eh nicht durchhalten, denke ich. Gibt es manchmal, gerade auch bei professionellen Asketen, wie im Verein, wo ich mitmache, können wir manchmal so aus Idealisten, die sehr, sehr überzogene Ideen davon haben, versuchen extra asketisch zu sein. Gut, also sie sind alle anders, aber oft ist das so ein Bild, ne? Wo du siehst, gerade wenn so, meistens sind es junge Männer voller Testosteron, so spirituelle Krieger, ne? Super asketisch. Super kritisch für alle anderen, die nicht so asketisch und so viel meditieren und so wenig essen und so weiter wie sie selber. Aber irgendwann schafft der Willen das nicht mehr und es bricht zusammen. Und manchmal ist er eben sehr peinlich. Ne? So nach dem Motto, wie ich immer erzähle, also wenn keiner zuguckt, plötzlich kommst du da irgendwo raus und... Also es ist besser realistisch zu sein. Der Pfad fängt eben da an, wo wir uns erst zunächst mal, und wieder, das ist die Magie des Gewahrseins, dass wir uns so annehmen, wie wir sind und realistisch sind. Ne? Das ist ja das Wunderbare, was uns eben Gewahrsein auch geben kann. Dass die Verurteilung und die Idealismen, die wir haben, die kommen nicht aus dem Gewahrsein, die kommen aus unserer Persönlichkeitsstruktur. Also erst lesen, okay, Buddhisten, ich sollte also kein Verlangen haben, okay. Versuch das mal, das geht natürlich eh nicht. Dann hake ich das, aber sage, okay, ich soll nicht anhaften. Von heute an, okay, ich praktiziere das Nicht-Anhaften. Ist ein bisschen subtiler, geht aber meistens auch ziemlich böse ins Auge. Das wird meistens eine Karikatur. Weil das ist nicht etwas, was wir tun können. Das kommt mit der Praxis, wenn die einen und wirklich auch die inneren Ressourcen aufgebaut haben, dass wir wirklich wissen, wir brauchen das nicht mehr, wir können loslassen. Und manchmal passiert es, bevor wir es überhaupt merken. Wir merken dann plötzlich, dass Anhaftungen weggefallen sind. Kann man gar nicht manchmal so genau zurückverfolgen, wie oder wo das eigentlich passiert ist. Jemandem habe ich heute erzählt von diesem Bild, was der Buddha mal gegeben hat, dass es in der Praxis ist manchmal so, der Fortschritt in der Praxis ist manchmal so, wie wenn man täglich eine Axt benutzt zum Holzhacken. Eine Axt, eine klassische Axt mit Holzgriff. Ne? Dabei nutzt sich der Griff ab. Und irgendwann, wenn wir lange genug diese Axt benutzt haben, dann braucht die einen neuen Griff, weil sie sich abgenutzt hat, einfach vom Benutzen. Aber wir können nicht jedes Mal, nachdem wir die Axt benutzt haben, sagen oder sehen, aha, ich habe jetzt den Griff so weit abgenutzt. Ne? Es ist fast unmerklich. Manchmal ist es sehr dramatisch und sehr plötzlich. Aber meistens das dauerhafte Risiko ist es oft sehr, sehr unmerklich. Es nutzt sich ab und irgendwann plötzlich, wenn wir nicht vorher ausgewechselt haben, fällt er ab. Der Griff ist zu schwach geworden. Also die zweite und die dritte Wahrheit, also das Anhaften an das Verlangen, es ist kein Problem, Verlangen zu haben. Das heißt auch nicht, dass wir nie unserem Verlangen nachgeben. Manches Verlangen ist ja offiziell erlaubt, spirituell korrekt, politisch korrekt. Verlangen nach Erleuchtung ist okay, und Verlangen nach innerem Frieden ist okay und Klarheit und so weiter und so fort. Aber selbst Verlangen nach Schokoladenkuchen, wenn ihr nicht gerade schwere Diabetes habt oder so weiter, ist ja auch nicht unbedingt ein Problem. Ne? Wenn also dieses Gewahrsein sich ein bisschen mehr entwickelt hat, wir sehen, dass da eine gewisse Freiheit drin liegt, dann fängt es an, dass wir mehr Freiheit haben, zu untersuchen und zu unterscheiden. Ne? Ob etwas, wonach ich Verlangen habe, ob das nützlich ist, ob das eine gute Sache ist oder ob das zumindest harmlos ist oder ob das wirklich mir eigentlich nur Schaden zufügt und ob ich mir das leisten kann, wirklich das jetzt oder nicht nachzugehen. Ne? Wenn ich kontempliere die Schokoladentorte und ich erinnere mich daran, ich hatte ja aber heute eigentlich schon 3 Stück Schokolade. Das ist eine andere Perspektive. Oder? Und von daher, gut, hier liegt die Verantwortung bei uns. Und genauso mit dem Anhaften, ne? Oder versuchen nicht, anstatt, das ist oft das Problem, also unser Idealismus, ne? Gerade auch für Europäer, idealistischer im Kontext als der Thailänder, also im Asiatischen sind auch viel bodenständiger und viel besser in sich anzunehmen, wie sie sind. Wir formen uns leicht Ideale, wir wollen irgendwie einem Ideal einer Perfektion genügen, und wenn wir erstmal rausgefunden haben, was denn das Ideal der Perfektion Lattes Buddha ist, dann wollen wir das natürlich auch, verlangen wir das auch von uns und auch möglichst schnell. Ist natürlich noch besser, wird noch besser an für uns, wenn schneller als alle anderen. Also ich erinnere ja noch, als ich zum Buddhismus gekommen bin, diese Falle. Ich bin nicht religiös vorbelastet, ich hatte keine religiöse Erziehung oder so, ich konnte frei wählen, nicht mal getauft und all sowas, auch fast nie in die Kirche getreten gehabt. Aber das hat mich halt interessiert und ich war am Anfang noch sehr offen, mich umgeschaut nach Buddhismus, hat mich früh angesprochen, also von dem Ansatz, eben auch der psychologische Ansatz und der praktische Ansatz von der Meditation. Aber ich habe auch noch so mit Christentum geliebäugelt oder geflirtet. Und so die Idee, in ein Kloster zu gehen oder so, hätte vielleicht auch mir vorstellen können, vielleicht ein christlicher Mensch, hat mich angezogen, diese Idee der, interessanterweise, diese Idee der, ich glaube, das nennt man Demut. Weil ich mich selber eigentlich als ziemlich arrogant empfunden habe. Ich habe immer gedacht, ich bin für etwas Besseres destiniert. Habe halt bloß nie, war bloß zu faul, die nötige Arbeit dafür zu aufzubringen. irgendwas zu bringen. Aber dann die spirituelle Möglichkeit, wenn man als Christ, das Beste, was man als Christ ist, ja eigentlich, habe ich mal so gelesen, das Beste, was man werden kann, ist ja ein Heiliger eigentlich als Christ oder so, ne? Aber jedenfalls bei den Katholiken muss man ja schon tot sein, bevor man heilig ist. Aber als Buddhist kann man erleuchtet werden. Als Kind war mir ja irgendwo so, wow, das ist so cool. Ne? Ich als Erleuchteter. Ne? Ja, dieses Ideal, gut, glücklicherweise, das eigentliche Klosterleben hat diesem Ideal schnell die Luft rausgenommen. Dass ich realistischer geworden bin, also darum geht es nicht. Und das Ich, das könnt ihr euch eh natürlich abschminken, das gilt für euch genauso. Also ich werde natürlich nie ein erleuchtet sein. Es gibt keine erleuchtete Person oder Persönlichkeit. Das ist auch eine der Fehleinschätzungen, die wir natürlich haben, wenn wir von unserer Persönlichkeitsstruktur und von unserem Persönlichkeitsglauben her kommen. Also ich, aber so Version 2.0, aufgewertet als spirituelle Persönlichkeit und dann vielleicht irgendwann sogar erleuchtete Persönlichkeit. Und ich kann mich sogar dunkel erinnern, wie ich mir das so vorgestellt habe, so verschiedene Möglichkeiten. Na, vielleicht als Theravada-Mönch, so mit Robe oder vielleicht mehr so als Laie wie Krishnamurti, ist auch cool. Oder mehr die Zen-Variation. Aber das ist alles Bhavatanha. Ne? Das ist Durst nach Werden. Natürlich, der Idealismus kommt natürlich an und sagt, okay, das ist falsch, das ist böse, das ist. Dann gehe ich doch lieber zu den Christen, übe Demut, weil ich wieder hier mit Arroganz konfrontiert werde. Arroganz hoch 3, Abhinandu der Erleuchtete. Und versuche also irgendwie eine Nicht-Person zu sein. Das wäre ein Beispiel für, wo ich halt dann nicht anhaften zur Karikatur wird. Das funktioniert natürlich so nicht. Sondern was sicherer ist oder was eher wirkt, ist, dass wir die Anhaftung erkennen. Ob das die Anhaftung an Sinnesvergnügen ist oder an ein Selbstbild oder an einen Ehrgeiz, besserer Meditierer zu werden als sonst jemand oder der beste Meditierer zu werden, der beste Schüler oder der beliebteste Lehrer oder sonst was wir für Ideen vielleicht haben. Und vor allen Dingen diejenigen, die wir nicht unbedingt mit jedem teilen, weil die uns ein bisschen peinlich sind, aber trotzdem spielen sich irgendwo ab in dem Stillen allein, die zu erkennen. Das, was das erkennt, ist nicht in der Anhaftung. Das, was Anhaftung erkennt, haftet nicht an. Wir kommen immer wieder zurück, diesen einfachen Schritt zurück zum Gewahrsein. Da hört alles auf. Und zwar jetzt, in diesem Moment. Aber das ist immer schon da, das muss nichts werden. Aber das kann all diese anderen Spielchen, die wir in unserem Geist treiben, halt sehen. Und wo sie klebrig werden, wo wir dann an Dinge anhaften, die uns dann Probleme einführen. Wenn wir diesen Schritt nicht machen, dann bleiben wir immer in diesem Spiel irgendwo gefangen. Ne? Tauschen vielleicht die Anhaftung aus und merken, wie wir eigentlich immer in dieser Mechanik irgendwo drinnen bleiben. Und dann können wir uns natürlich auch mit diesem Idealismus wehtun. Versuchen halt irgendetwas zu sein, irgendetwas darzustellen. Wir merken das vielleicht gar nicht. Aber da ist keine Freiheit drin. Ne? Wir tauschen nur irgendwie unsere Persönlichkeitsmuster aus oder versuchen das. Wenn wir halt die Anhaftung erkennen, das ist so ja einer meiner Lehrer gesagt hat, das wäre der erste Schritt oder eigentliche Schritt in Richtung Freiheit, für gute Buddhisten, ist, dass wir bewusst leiden. Und damit eben auch verantwortungsbewusst leiden. Weil wenn ich das erkenne, dann kann ich einsehen und zugeben, aha, wenn ich leide, dann ist da Anhaftung, irgendwo ist da Anhaftung drin. Und wenn ich anhafte, dann führt das zu Leiden. Das ist alles, was der Buddha gesagt hat. Er sagt nicht, das ist böse oder das ist falsch. Er sagt nur, da ist Ursache und Wirkung. Und das kann ich untersuchen. Und wenn ich das also sehe und anerkenne, was ich damit meine, ist dann, okay, dann wird es erstmal bewusst. Und dann wird es auch verantwortungsbewusst, weil das heißt, dann kann ich aufhören, andere Dinge, andere Leute, die Umstände meines Lebens für mein Leiden verantwortlich zu machen. Also die Sachen sind manchmal so, wie sie mir gefallen, manchmal sind sie nicht so, wie sie mir gefallen. Aber ob ich daran leide, das ist etwas, was ich tue. Das kann sein, dass ich jetzt noch nicht so weit bin, dass ich das aufgeben kann. Das ist okay, dann kann ich das aber auch akzeptieren. Und dann weiß ich, damit habe ich zu praktizieren, dann kann ich tiefer gehen. Aber ich falle dann nicht irgendwie in die Falle rein, dass ich mir selber was vormache oder etwas vorgebe. Was für eine Ich versuche, als eine nicht anhaftende Person zu erscheinen. Sondern nee, umgedreht, das genau anzugucken. Das ist aus dem Dhammapada, ne? Also Mindfulness, das Sati, achtsam Gewahrsein ist der Weg des Amata, zur Todlosigkeit, ne? Jenseits des Sterns. Das ist der Weg hinaus, ist halt dieses Gewahrsein, was die Erfahrungen, die Dinge, die konditionierten Erfahrungen des Lebens in ihrem Kommen und Gehen beobachten können. Einschließlich unseren Anhaftungen, unserem Verlangen nach diesen Dingen. Und genau da ist auch, wo wir die Achse sozusagen aus der Nabe ziehen können. Und dann hört das nicht mehr, das Rad läuft leer. Und wir können uns das anschauen. Das ist Cessation. Wir lassen dieses ganze Spiel los. Wir ziehen unsere Hände raus, sind dann nicht mehr darin gefangen. Und dann kann sich das drehen. Aber wie andere das beschrieben haben, T.S. Eliot, glaube ich, in seinem Gedicht. Also es ist wie wenn wir selber in die Narbe des Rades zurückrutschen, ne? Dann dreht sich das Rad um uns, aber wir sind in der Mitte und sind still. Und wenn wir uns wieder auf das Rad raus wagen, wenn sich das schnell genug dreht, dann werden wir halt herumgeschleudert. Wieder zum Rand des Zaun. Oder wir sinken in die Tiefen des Bodensees. Ne? Aber oft ist es eben der Fall, ja, dass wir dieses hilflose Gewahrsein haben. Wir haben das Gefühl, wir sehen, aber schon sind wir wieder drin. Oder auch bei, sagen wir mal, tieferen, wenn einige von euch vielleicht so tiefere Erfahrungen von Öffnung gehabt haben, manchmal, wo dieses Gewahrsein wirklich, wow, sich irgendwie wirklich, also, ja, wie soll man das beschreiben? Also öffnet, überhand nimmt, wirklich in den Vordergrund kommt und alles plötzlich wie von alleine funktioniert und es ist überhaupt keiner mehr hier, der irgendwie jetzt alles manipulieren muss, um sich gegen das Unangenehme zu verteidigen oder hinter dem Angenehmen daher zu, es ist alles schon perfekt, so wie es ist. Manchmal haben wir so Momente. Meistens sind die recht kurz. Plötzlich sind sie wieder weg. Und das hat natürlich seine Gründe. Ich kenne nicht alle Gründe, da fange ich gar nicht an, die alle zu versuchen aufzuzählen. Aber natürlich, oft können wir das sehen. Manchmal sehen wir das, wie es passiert. Weil diese ungewöhnlichen Erfahrungen natürlich auch alle möglichen, zum Beispiel, alle möglichen Nebeneffekte mit sich bringen. Zum Beispiel, die sind sehr angenehm. Und wir werden als erstes wahrscheinlich, weil unser Geist so konditioniert ist, unser Herz so konditioniert ist und so hungrig ist nach Angenehmen, er ist vor allen Dingen uns auf den Aspekt des Angenehmen stürzen und es damit identifizieren und auch so erinnern, oh, das war schön oder dies ist schön. Schon sind wir fasziniert, schon sind wir wieder aus der Mitte des Rades draußen und wundern uns, was war das? Wie kriege ich das wieder? Was mache ich? Oder wie kann ich noch tiefer gehen in den Frieden hinein? Und was wir nicht sehen, ist das, weil wir uns eben auf diesen Nebeneffekt stürzen und der sticht für uns heraus, den finden wir und den versuchen wir zu rekonstruieren, ist genau dieses Verlangen, ist, aber was wir danach haben, das irgendwie wieder zu bekommen, ist genau das, was im Wege steht, dass es wieder entstehen kann. Wir selber sind alle im Wege, der verhindern, dass die Bedingungen also zusammenkommen können, damit so eine Erfahrung stattfinden kann. Deshalb haben wir oft dieses Anfängerglück in der Praxis, wenn wir noch nicht so Erfahrung hatten, dass alles neu für uns ist, wir sind mit Enthusiasmus, Dhammachanda dabei und wow, plötzlich passiert etwas. Und dann ist oft, ja, ist es nicht, ist für jeden anders, aber es ist oft der Fall. Also es ist am Anfang, es ist wieder, manchmal sogar wieder der Angelhaken, der uns in die spirituelle Praxis hineinbringt. Und wir sehen eine Möglichkeit, die können wir nicht verleugnen, die uns wirklich interessiert. Und das gibt unserem Hunger eine Richtung. Durst, ne? Mehr. Aber vielleicht hat eben, dass es eben dann nicht mehr passiert, gerade damit zu tun, dass wir das irgendwie da so diese, dahinter irgendwie diese Motivation ist nach diesem Mehr. Es gibt sicherlich auch andere Gründe dafür, aber es ist sicherlich eine davon. Ja, deshalb hört das eigentlich nicht auf bei den drei Wahrheiten. Sei es dieses Aufhören nach einem kleineren Sinn, nach dem Hausgebrauch, also selbst bei den tieferen Erfahrungen des inneren Friedens, geben uns so einen Vorgeschmack. Aber letztendlich, was der Buddha sagt, ist, wir brauchen eine Praxis, eine graduelle Praxis, um unser Herz, unser Geist wirklich sozusagen für diese Möglichkeit zu trainieren, vorzubereiten, benutzt in der Tradition dieses Wort Erläuterung. All diese die inneren Kräfte in Harmonie zu bringen, also unsere verirrten Gelüste, Verlangen, Durst und so weiter, die sich halt alle immer noch Nebeninteressen haben, und das ist aber ja Freiheit des Geistes, aber so nach meiner Fasson, ne? mit die Arbeits, Wenn und Arbeits und ja, all die Dinge, in denen wir halt verfangen sind, dass die ja ein bisschen in Harmonie gebracht werden müssen. Und dafür gibt es dann halt diesen, was der Buddha es formuliert hat, diesen achtfachen Pfad, um unser Leben in Harmonie zu bringen und unseren Beitrag zu leisten, um sozusagen das Feld zu bestellen oder, ja, wie sagt man das, unseren Beitrag zu leisten, die Bedingungen zu erzeugen, in denen halt diese innere Befreiung, das Loslassen stattfinden kann und sich auch vertiefen kann. Und letztendlich dann vielleicht auch gelebt werden kann. Jemand hatte, glaube ich, auch dann noch gefragt, oder das hat der, zum Beispiel Krishnamurti hatte ich erwähnt. Also das ist auch so, sagen wir mal, jetzt dieses Paradox, oder für den rationalen Geist dieses Paradox mit Verlangen und Ende des Verlangens und Befreiung. Ne? Dass wir brauchen natürlich die Energie unseres Verlangens für die Praxis, aber irgendwo kommt, ist sie auch im Weg. Ne? Im Zen haben sie das so formuliert, man erreicht, dieses Aufhören des Leidens können wir nicht erzwingen, wir können es nicht herbei manipulieren. In dem Sinne ist es eben auch nicht etwas, was wir als Persönlichkeit für uns als ein Attainment, wie sagen wir, sondern eine Errungenschaft für uns reklamieren können. Na, jetzt werde ich zum erleuchteten Avinando, sondern es ist etwas, was geschieht, wenn die Bedingungen dafür vorhanden sind. Wir können dazu unseren Beitrag leisten, aber irgendwo muss gerade diese Person oder diese eingebildete Person, die ich kreiere aus meinen Erinnerungen und so weiter, aus meiner Identifikation, muss aus dem Licht herausstehen, aus dem Licht rausgehen, ne? Damit Erleuchtung passieren kann. Ne? Ich selber werfe den Schatten eigentlich, während ich fleißig dabei bin, versuche, Licht in den Laden zu bringen. Aber gleichzeitig brauchen wir natürlich das Verlangen am Anfang. Wir brauchen ja unsere Persönlichkeitsstrukturen. Wenn wir keine vernünftigen Persönlichkeitsstrukturen aufgebaut haben, dann ist es nicht hoffnungslos von Anfang an, haben wir überhaupt keine Orientierung. Wir wissen überhaupt nicht, worum es geht. Und wie es geht. Also im Zen hat man das so formuliert, man kann halt Satori oder tiefere Einsicht oder Befreiung kann man nicht durch Anstrengung erlangen, aber ohne Anstrengung erreicht man es nicht. Und das ist genau da. Zwischen diesem Paradox entwickelt sich unsere Praxis. Ne? Und man kann es natürlich auch einfacher ohne Paradox eigentlich formulieren, dieses Verlangen, was uns antreibt als Energie, muss halt sozusagen verfeinert werden. Ne? Das ist auch dieser Pfad der Läuterung. Also das Verlangen muss geläutert werden. Das fängt damit an, dass wir wissen, vor welchem Wagen wir unsere Pferde spannen. Ne? Und das wird dann langsam natürlich auch immer subtiler vielleicht in der Praxis. Ja. Aber Krishnamurti hatte ich, wie gesagt, erwähnt, er hat famoserweise immer darauf insistiert, dass er gesagt hat, Erwachen ist ein Unfall, so hat er jetzt auf Englisch gesagt, aber so übersetzt, Awakening is an Accident. Aber die Version des Buddha ist sozusagen, dass es mit Praxis machen wir uns accident prone, unfallanfällig. Also wir können durch unsere Praxis dazu beitragen, dass es wahrscheinlicher wird, dass uns dieser Unfall passiert. Und vor allem natürlich auch, wenn wir die nötige Vorbereitung haben, dass wir mit dem Unfall dann was Konstruktives anfangen können. Denn das ist auch die Sache. Wir sehen ja auch, wenn wir mal so Öffnungserfahrungen haben, wie wir darauf reagieren. Also wenn wir überhaupt keine Vorbereitung haben, das nicht einordnen können, das kann das vor allen Dingen erstmal erschreckend sein. Das ist dann hier mal weg, bloß nicht. Es ist also eine gewisse Weisheit dahinter, dass das nicht einfach so uns als Wirklichkeit so auf dem Teller serviert wird, sondern dass wir uns das aber arbeiten müssen, wir müssen natürlich darauf auch ein bisschen vorbereitet sein, das leben zu können, annehmen zu können. Also das war die Frage, ist es ratsam, heilsam, angenehmen Erlebnissen, positiven Sinneseindrücken, Spaß und so weiter aus dem Weg zu gehen? Natürlich nicht, das wäre so eine Verfehlung, die man haben kann aus dem Idealismus. Ne? Hat natürlich auch mit unserer Persönlichkeitsstruktur zu tun. Ne? Und wir sehen, ja, wir brauchen nicht mehr auf dem Pfad zu erleuchten sein, um manchmal vor angenehmen Dingen Angst zu haben. Ne? Weil ja, wir sind ja recht komplizierte Wesen. Es kann einfach zu viel für uns sein, wir verdienen es nicht. Oder sowas, ne? Das kann passieren. Aber diese Idee zu haben, okay, also angenehme Dinge sind gefährlich, da entsteht ja Verlangen. Und je mehr ich mich darauf einlasse, je mehr Verlangen habe ich und je schwieriger wird das. Das könnte sein, natürlich. Also es ist natürlich, es ist mit Vorsicht vielleicht oder mit Umsicht das Neue zu genießen. Aber wir alle entwickeln unseren eigenen Weg und unseren eigenen Stil. Aber es geht nicht darum, alles, was angenehm ist, zu vermeiden. Umgedreht, es ist ja eher so, für diesen Weg, der, wie die meisten von uns herausgefunden haben, für die meisten von uns ein sehr langer Weg ist, brauchen wir Nahrung. Wir brauchen Nahrung auf dem Weg. Und angenehme Erfahrungen sind Nahrung für unser Herz, für unser Geist. Wir suchen danach. Also die Tatsache, dass wir uns nach dem Annehmen hin orientieren und dass uns das in Schwierigkeiten bringt, nochmal rekapitulieren, der Buddha sagt ja nicht, dass das falsch ist, das ist ganz natürlich. Es bringt uns in Schwierigkeiten, wenn wir da nicht aufmerksam sind, wenn wir das blind unserem Verlangen folgen. Aber wenn wir in das umgedrehte Extrem verfallen, sagen wir wollen das völlig vermeiden, weil wir Angst davor haben, irgendwo anzuhaften, dann ist es wahrscheinlich eigentlich nur Angst und Aversion. Das ist nicht Freiheit, das ist nicht anhaften, sondern das ist Aversion. Und das ist auch eine Form des Anhaftens, das ist negatives Anhaften. Wir sind immer noch gefangen in dieser Faszination der angenehmen Erfahrung und im negativen Sinne, weil wir Angst davor haben. Und wir berauben uns sozusagen davon von Nahrung halt, die wir vielleicht brauchen können. Was der Buddha sagt, ist halt nur, das ist dieses Kriterium von Kusala, Akusala, dass wir darauf achten, dass wir uns, also schaut, wenn es uns um angenehme Erfahrungen geht oder so, habt ein bisschen Weisheit dabei, ein Kriterium, was einfach nur angenehm heißt, natürlich nicht unbedingt gut. Nicht alles, was man essen kann, ist auch gut für unsere Gesundheit. Ne? Sondern wir versuchen uns zu orientieren, das auf eine möglichst angemessene Weise und auf eine wirklich also, ja, gesunde Weise halt, uns mit angenehmen Dingen zu ernähren. Und das ist auch relativ. Ne? Je nachdem, wo wir jetzt sind, wie wir gewachsen sind, was wir für Präferenzen, Konditionierungen halt aufgebaut haben, was für uns jetzt angemessen ist. Aber dass wir mit Umsicht genießen, sozusagen. Und ja, das lässt sich dann natürlich immer mehr verfeinern. Das ist ja auch zum Beispiel Vertiefung. Meditierende und auch an sich für Vertiefung zu interessieren, ist zum Beispiel eine Nahrung, angenehme Erfahrung, die der Buddha empfohlen hat. Auch gerade sein Mönchen und Nonnen empfohlen, ne? Das ist eine Quelle des Glückes und Wohlseins ist, die sehr heilsam ist, die den Geist sehr erfrischen kann, stärkt, klärt und uns zufriedener machen kann und in dieser Zufriedenheit unabhängiger von äußeren Abhängigkeiten. Wenn wir diese Fähigkeit zu entwickeln, halt in unserer Meditation wirklich den Geist in die Ruhe zu bringen, zu vertiefen, dann haben wir natürlich einen großen Gewinn, weil wir dann eine Quelle, innere Energiequelle, eine innere Quelle der Zufriedenheit gefunden haben, die uns unabhängiger macht von äußeren Quellen der Sinnesfreude und so weiter, die eh nicht an die Qualität heranreichen können von dem, was man in der Meditation erfahren kann. Aber die uns natürlich auch wesentlich unsicherer sind. Ne? Ne? Oder uns, die äußeren Quellen der sei es Sinnesbefriedigung oder Befriedigung unseres Ehrgeizes, sind wesentlich instabiler. Ne? Und das, was wir vielleicht aus unserer eigenen Meditation produzieren können. Also wenn wir da Zugang haben, das ist etwas, was der Buddha zum Beispiel sehr empfohlen hat. Aber es ist natürlich nicht das Ziel der Praxis, sondern es ist wie Nahrung auf dem Weg. Und wir müssen halt natürlich für uns selber wissen, je nachdem, wo wir stehen, was unsere Möglichkeiten sind, was es ist, was uns jetzt nährt. Nicht selten bin ich in der Meditation nur noch mit dem Atem oder dem Gewahrsein. Gedanken als solche sind dann keine oder fast keine mehr vorhanden. In diesen Momenten will dann etwas in mir unbedingt tiefer bzw. einen Schritt weiter kommen. Aber es tut sich dann jeweils nichts. Tut sich dann jeweils nichts weiteres mehr auf als diese Stille und Konzentration. Ajahn Sumedho hat diesbezüglich mir einmal gesagt, just trust your awareness. Kannst du etwas mehr dazu sagen? Meistens rede ich ja sehr viel. Ich würde sagen, ja, vertraue deinem Gewahrsein. Weil, was heißt das? Vertraue deinem Gewahrsein heißt, anstatt dass wir dieser Stimme vertrauen, diesem Etwas, was sagt, ich will mehr, was kommt als nächstes, vertrauen wir dem Gewahrsein, was das erkennt. In dem Gewahrsein liegt die Erkenntnis. Und sagt, wenn, selbst wenn wir ein tieferer, wenn wir uns vorstellen, dass da vielleicht noch etwas mehr möglich ist, etwas Nächstes, ein nächster Schritt, etwas Tieferes, ist es, so wie ich mir die Situation vorstelle, vergegenständliche, ist es das Gewahrsein, was erkennt, was dem im Wege steht. Und das Offensichtlichste erstmal von diesem kurzen Bericht, was dem im Wege steht, ist dieses Etwas, was sagt, was jetzt, was als Nächstes, weil das ist der Unruheherd. Ne? Also wenn wir an Vertiefung und mehr Ruhe interessiert sind, dann müssen wir uns eigentlich immer fragen, was immer für einen Zustand wir jetzt erreicht haben, was ist in diesem Zustand noch drin, was noch Unruhe bringt, was nicht friedvoll ist? Was ist es, das, was ich erkenne? Dafür benutze ich mein Erkenntnisvermögen, dann zu sehen, dass wo ist hier jetzt noch etwas, was perfektioniert werden kann, wo noch Unruhe ist. Das ist das, was ich dann loslassen muss. Oder lernen muss, das loszulassen. In diesem Fall wäre es für mich sehr offensichtlich. Dass es die innere Unruhe ist, dieses ist eben genau in dem Moment dann dieser Trieb, dieses Verlangen noch etwas mehr. Die Stille geht genau tiefer in der Zufriedenheit, wo der Geist nicht mehr sucht. Das braucht natürlich etwas Vertrauen, dann loslassen zu können, einfach hier zu bleiben und zu warten. Wenn ich nichts erkennen kann, warte ich einfach und schaue, was passiert. Geduld und Gewahrsein. Also die Investition ist immer in Gewahrsein. In diesem Fall, sogar wenn es nur um also mehr Ruhe geht, genauso wie wenn es um innere Freiheit geht. Ist eigentlich immer die Einladung, also innere Ruhe ist natürlich etwas, wo man vielleicht Talent zu haben muss oder eine gewisse Neigung oder viel Geduld und Arbeit und Lernen. Aber es ist eben nicht, eigentlich ist es nicht das Lernen, unseren Geist besser zu manipulieren und auf ein Objekt zu konzentrieren, sondern lernen, loszulassen und dem Geist zu erlauben, in die Ruhe zu gehen, zu sinken in den Bodensee. Nicht den immer wieder, was ist da noch? Was ist denn das für ein Boden? Wer kommt denn da angeschwommen? Nein, aber wenn ich in Ruhe gehen will, muss ich loslassen, dann sink ich in die Ruhe hinein. Aber Licht anlassen. Ist schön ruhig, aber passiert dann nichts. Ne? Das Gewahrsein muss da bleiben, muss das Licht muss an, denn das ist eben auch genau das, was sieht, in welche Richtung es weitergeht. Aber es ist an einer bestimmten Stelle, gerade wenn es in die Ruhe geht, eben nicht mehr der Geist, der etwas erreichen will, etwas tun will. Das ist Unruhe. Das bringt Sachen immer wieder. Im Grunde mit der Freiheit ist es noch viel direkter. Das Tor zur Freiheit ist immer direkt hier, direkt vor unserer Nase sozusagen, oder dahinter. Das ist das Gewahrsein selbst. Das Problem ist, dass wir halt nicht nutzen können. Aber die Einladung ist immer da.